Click and Rush, Episode 32. Ich bin @Uli Hebel auf X, Instagram und ich habe es mir, das ist heute ganz wichtig, antrainiert, Blue Sky.
Ich bin @Joachim Hebel, überall wo Uli ist, plus Threads.
Na, da will ich nicht hin. Auf keinen Fall.
Musst du auch nicht.
Die Premier League ist zurück aus der Länderspielpause und das bedeutet, dass wir auf der Zielgeraden der Saison ist. Denn vorher gibt es gar keine Länderspielpause mehr, bevor wir den Meister kennen. Und wir haben am kommenden Sonntag drei Teams, die im Einsatz sind, die vorne dran stehen in der Tabelle und zwei davon spielen sogar gegeneinander. Bedeutet, wir kriegen Antworten. Vermutlich nicht die Antwort, wer Meister wird, aber würdest du dich schon hinreißen lassen, jemanden auszuschließen, wenn es jetzt am Sonntag zum Beispiel nicht klappt mit einem Sieg oder wenigstens einem Punkt?
Nee, würde ich nicht. Tatsächlich würde ich es nicht machen. Also ich glaube, dass es ist so eng dieses Mal, dass du nicht sagen kannst, derjenige, der jetzt hier verliert, der ist automatisch raus. Ich glaube es noch nicht. Ich sehe keine der Mannschaften, die da oben sind, alle sind gut, aber keine ist überragend. Es kann noch immer ein Team trotzdem ausrutschen.
Ich nehme den Faden gleich nochmal auf, weil wir sprechen logischerweise über psychologische Effekte. Es gab ja dieses Duell, das wir uns jetzt an diesem Wochenende nochmal anschauen, in der vergangenen Saison zweimal. Und ich behaupte, zweimal hatte das ganz schönen Impact auf letztlich das Meisterschaftsrennen. Ob man daraus gelernt hat oder nicht und so weiter, das möchte ich schon gern nochmal vertieft haben. Aber vielleicht ist es durchaus sinnvoll, uns mal einfach den Status quo in der Premier League anzuschauen. Jetzt waren ja ein paar Tage dazwischen, genau gesagt sogar 19 zum Beispiel, seit Arsenals letzten Spiel. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, nochmal auf die Tabelle zu blicken. Streng genommen hat es ja nichts geändert. Vor der Länderspielpause gab es ja das Duell Liverpool gegen Manchester City. Und da hat es eigentlich nur einen Sieger gegeben. Nämlich Arsenal, die gar nicht beteiligt waren.
Genau, Arsenal hat gewonnen und im Endeffekt sind sie vorbeigesprungen. Es konnte dann nicht mehr ausgeglichen werden im Endeffekt. Ich finde es interessant, weil Arsenal, Liverpool, wenn wir auf die Tabelle blicken, haben jeweils 64 Punkte. Manchester City hat 63 Punkte. Das ist es ist sehr, sehr eng. Vielleicht dann im Endeffekt Liverpool diesmal der große Nutznießer, wenn die beiden unentschieden spielen, kann gut sein. Aber alleine schon mal das ganz Große drüber geflochten ist, wir haben einen Dreikampf und wir haben keinen Zweikampf. Und allein das ist ja schon mal überragend. Wir hatten letzte Saison Arsenal gegen Manchester City Ewigkeiten. Wir hatten davor Liverpool gegen Manchester City die ganze Zeit. Jetzt haben wir drei Teams und ich kann dir um diese Uhrzeit nicht sagen, wer am Ende Meister wird. Und auch nicht nach diesem Spieltag werden wir es sagen können. Das ist allein schon mal für alle herausragend, weil dass einer irgendwann mal rausplatzt, das kann sein. Und dann ist halt oftmals Manchester City der Nutznießer gewesen davon. Aber jetzt hast du immer noch einen zweiten Verfolger. Diesmal glaube ich, dass die Premier League länger spannend bleiben wird.
Frage 1 war ja, ob jetzt nach dem 30. Spieltag jemand rausgehen würde. Anschließende Frage ist aber, bleibt es aus deiner Sicht auch bis zum Schluss ein Dreierrennen? Das ist ja auch nochmal durchaus spannend, das sich vor die Augen zu legen.
Das glaube ich dann wiederum nicht. Also irgendwann werden wir uns, glaube ich, von einem verabschieden müssen, bin ich mir ziemlich sicher. Also bis zum Schluss kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die alle so durchlaufen. Das ist aber jetzt nur blinde Spekulationen, einfach Vermutung. Also ich habe jetzt nicht irgendwie jemand im Auge.
Ja, ist ja, glaube ich, ganz normal. Wir müssen ja so eine Art Power-Ranking erstellen und das hängt ja auch mit, glaube ich, der Personalsituation durchaus zusammen, dass man bei Liverpool wahrscheinlich jetzt gar nicht so unglücklich war, wie die Länderspielpause gefallen ist, dass der eine oder andere wieder gemütlich zurückkommen konnte. Bei den Teams, über die wir jetzt dann gleich sprechen, bei Arsenal, bei City, ist man wahrscheinlich in dieser Länderspielpause ein paar Tode gestorben, weil man das Gefühl hat, ja, Mensch, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, dass der Stones gleich für England aufläuft, etc., etc. Aber klar, also ich meine, so gesehen hatte ich das Gefühl, als dieses Spiel, das jetzt zu Recht belobhudelt worden ist von allen Seiten zwischen Liverpool und City, vergessen hat, dass Arsenal mit drin ist. Und ich sage sogar aussichtsreicher mit drin ist als letztes Jahr, weil seither halt was passiert ist. Und das trägt zur Erfahrung bei.
Absolut. Plus, man muss ja auch sagen, Arsenal ist als Mannschaft, das hat nicht nur mit Erfahrung zu tun, also das auch, aber auch natürlich logischerweise, die sind qualitativ besser geworden. Und das ganze System ist mehr zusammengewachsen. Sie sind diesmal auch nicht mehr so, also letztes Mal waren sie schon in der Druckphase, sie sind leicht abgefallen. Plus, dann kam City, doppelter Druck dann, also schwierige Phase und dann ein großes Spiel. Jetzt ist es eher so, sie sind in einer sehr, sehr guten Phase. Ich habe es gerade rausgeschrieben, ich glaube 80 am Stück sind es. Ja, genau, 80er Stück, die sie jetzt eingefahren haben. Das heißt, die sind eigentlich on top. und kommen jetzt wieder zusammen und wissen ganz genau, dieser Druck, der ja dann in England oftmals entsteht, mit dem gerade Arsenal sehr, sehr häufig zu kämpfen hatte, der, glaube ich, ist jetzt nicht so groß, weil die kommen jetzt alle wieder zusammen und sagen, ach ja, warte mal kurz, wir spielen jetzt gegen Manchester City. Das ist nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du die ganze Woche in dieser Soße badest, oh mein Gott, wir müssen gewinnen.
Gut, jetzt haben sie ja streng genommen fast 3 Wochen Zeit gehabt, um in der Soße zu baden vor dem City-Spiel. Ich schlage mal Folgendes vor, jetzt haben wir so über die grundsätzliche Konstellation in der Premier League gesprochen. Jetzt lass uns auf die Spiele schauen, die stattfinden am Sonntag. Vielen Dank an die Matchmaker der Premier League. Das ist gut gelungen, würde ich mal behaupten, weil die 3 Top-Teams im Einsatz sind. Und das ist das Spannende daran, zum letzten Mal in der Saison treffen 2 dieser 3 Top-Teams, namentlich Liverpool, Arsenal, City, aufeinander. Und es ist nicht unspannend, sich mal anzuschauen, dass in der Tabelle der 3 unter sich, wie sinnvoll das dann ist oder nicht, ist ganz gleich, aber in der Tabelle, die 3 unter sich, ist Arsenal ziemlich klar vorne weg. Sogar das einzige Team, das überhaupt mal hat dreifach punkten können. Würde also das gelingen am Sonntag, dann würdest du, hast du ja gesagt, aber nicht hergehen und sagen, okay, jetzt habe ich Arsenal aber psychologisch deutlich vorne. Oder generell, ich meine, das ist ja ganz spannend, auf dieses Spiel zu blicken und zu sagen, okay, Arsenal hat bislang ja Big Points gemacht, ja, gegen die anderen beiden sie sich eher genommen haben, wenn das zulässig ist.
Nur, also wenn die Rechnung wäre, die 3 spielen es untereinander aus, würde ich sagen, ja, hast du vollkommen recht. Respekt, Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir alle wissen aber, dass der FC Arsenal dann dazu tendiert, gegen Bournemouth zu auszurutschen. Deswegen,
aber so, ist das noch so in der Saison?
Also ich würde es noch nach wie vor nicht rausrechnen. Ich hatte ja letztens das Spiel, gegen Brentford, als sie kurzzeitig das Problem hatten, als Ramsdale den Fehler macht, du hast eine halbe Stunde gesehen, diese Mannschaft überlegt wieder. Und in diesen Modus dürfen sie nicht kommen. Dementsprechend, wenn sie es irgendwie hinbekommen, frühe Führungen immer zu holen, dann würde ich sagen, hat Arsenal einen Vorteil. Aber Arsenal darf nicht nachdenken, weil Arsenal dazu tendiert, jetzt wird es echt kompliziert, mehr nachzudenken als die anderen beiden Teams. Die sind auf diesem Niveau einfach schon länger, das muss man ganz klar sagen. Was nicht schlimm ist, es ist einfach nur ein Faktor.
Dann möchte ich vielleicht das gleich mal vorziehen, weil wir darüber gesprochen haben. In der letzten Saison gab es das Spiel, zeitlich, ganz gleich, ob wir Hin- oder Rückspiel nehmen, jeweils ja durchaus auch vergleichbar, was den Zeitpunkt betrifft. Und jeweils war Arsenal durchaus, wenn wir mal uns den 32. Spieltag, da sind wir dann in etwa vergleichbar, war Arsenal noch vor Manchester City und hatten, das muss man schon sagen, so ein bisschen an Dynamik verloren, ja, weil es klar ein paar Unentschieden gab. Ein paar davon haben wir ja dann, oder hast du dann vor allen Dingen kommentiert, oder wir auch zusammen eines. Und dann gab es aber diese heftige 4-1-Niederlage gegen City. Und danach hatte ich das Gefühl, war es vorbei.
Stecker gezogen, genau. Das ist eben genau das, was ich meinte, dass Arsenal halt einfach ein Team ist. Also es gibt eine sehr lustige Geschichte. John Stones und Declan Rice hatten ein Gespräch, hat Declan Rice erzählt. Sie haben sich getroffen bei der Nationalmannschaft und Declan Rice meinte, hey, John, am Wochenende wichtiges Spiel, gell? Und John Stones meinte, wieso, gegen wen spielt ihr denn? Und die Antwort war, hä, wir spielen doch gegen euch. Ach so, ja. Der wusste das gar nicht. Ich glaube, dass das ausdrückt, was Manchester City ist. Denen ist einfach egal, wer da kommt. Und denen ist einfach auch die Stage egal. Und Arsenal ist es nicht egal, weil es ihnen auch noch nicht egal sein kann, weil sie sind die Herausforderer. Das ist nochmal eine ganz andere Phase, in der die sind. Und ich glaube, dass City da jetzt nicht reingeht und sich denkt, das ist das Spiel unseres Lebens, sondern die hatten dieses Spiel schon 10-mal gefühlt, ob es gegen Liverpool war, ob es gegen Arsenal war, ob es gegen egal wen war. Und für Arsenal ist es natürlich schon so, dass die sich sagen, hey, wir dürfen jetzt hier nicht ausrutschen, wir dürfen den Anschluss, in Anführungszeichen, sind ja mit dabei, nicht verpassen. Und das ist unsere Chance, Meister zu werden. Für die ist es logischerweise nochmal psychologisch, glaube ich, auf einem höheren Podest zu sehen, dieses Spiel.
Ja, ich kann dir nicht widersprechen, es geht ja gar nicht. Also ich glaube, die Saison ist in Vorher und Nachher zu teilen, letzte Saison. Und was danach passiert ist, hatte, klar, Auswirkungen. Das ist ja völlig logisch. Nur, und das ist jetzt, glaube ich, also von meinem Gefühl her, wenn du irgendwie schaust, was Arsenal-Fans in sozialen Netzwerken rausgeben oder aber auch wenn man so mit dem einen oder anderen spricht, gibt ja ein paar im deutschsprachigen Raum und ein paar ganz viele, würde ich sogar behaupten, dann sind die grundpessimistisch. Also eh Arsenal gegenüber, vermutlich halt, weil man die letzten paar Jahre seit der letzten Meisterschaft einfach nicht einfach so abschütteln kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich dann trotzdem aber das Gefühl habe, aus diesem Pessimismus heraus, es gibt gar keine Erwartungshaltung. Und das ist komplett anders, finde ich. Weil du bist letztes Jahr mit einigen Punkten Vorsprung da reingegangen und alle haben gedacht, okay, wir sind ja wirklich nur noch ein paar Schritte davon entfernt, Meister zu werden. Und dann hat's geflimmert. Und in dieser Saison ist es so, dass alle wissen, okay, wir sind vor dem Prozess, wir können aber noch mitmachen, das ist schön, wir sind aber nur eins von drei Teams, wir sind nicht das Team vorneweg. Alle haben sich schon daran gewöhnt, dass sie auch mit in diesem Top-Trio oder letztes Jahr halt Duo dann dabei sein konnten. Und das empfinde ich schon als Vorteil. Und ich empfinde die Mannschaft Arsenal so, also als Beispiel Champions League gegen Porto, das ist natürlich, sind Gegner, die ihnen nicht liegen. Dieses traditionslastige Spiel, da sind sie aus meiner Sicht cool genug geblieben. Also klar, sie sind weitergekommen gegen einen Gegner, den du auch zu schlagen hast, wenn du irgendwas da unter den letzten acht verloren haben willst. Aber ich habe das Gefühl, in der Saison auch gegen Brentford, gab noch zwei, drei andere Spiele, wo ich eine Zeit lang dachte, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte immer das Gefühl, genau. Easy, die sind jetzt easy.
Genau, also es wird besser, wirklich, muss man ja auch sagen. Und die Mannschaft reißt momentan dann auch solche Spiele. Ja, sie haben jetzt mal wieder nachgedacht, aber wir hatten das Thema ja schon nach Dubai eben viel gesprochen, viel gearbeitet, viel aufgearbeitet, eine ganz andere Grundstimmung, eine ganz andere Positivität, auch bei Arteta wieder. Dann sind wir auch schon beim Spiel an sich. Arsenal hat eine Menge, was City momentan wehtun kann, muss man schon sagen. City ist jetzt so im Umschaltverhalten nicht richtig gut. Arsenals Tore momentan, wenn sie umschalten, sind da sind sie richtig gut. Die haben eher Probleme, wenn der Gegner tief steht. Jetzt ist wiederum die Frage, was macht Guardiola? Sagt er, wie es in großen Spielen zuletzt oft der Fall war, uns reichen 35%. Haaland wird schon einen rüberdrücken. Wir wollen auf keinen Fall eins kassieren. Auf der anderen Seite, wenn... Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. City ist das beste Team der Welt, wenn es darum geht, eine Führung über die Zeit zu bringen, den Gegner tot zu spielen mit ihrem maschinellen Fußball. Wenn City nach 13 Minuten 1-0 in Führung geht, hat Arsenal ein riesengroßes Problem. Weil dann wird City sich hinten reinstellen, wird auf Konter warten und Arsenal wird sich die Zähne ausbeißen an diesem tiefen Manchester City, die dann einfach stehen werden. Und die sind gut genug, um das wegzuverteidigen. Plus haben dann halt auch den Biss, irgendwann mal Haaland zu schicken. Deswegen, das wäre für Arsenal Worst-Case-Szenario, dass die früh Rückstand geraten. Wenn Arsenal wiederum früh in Führung geht, theoretisch, dann kann das was geben. Weil dann diese Positivität mitzunehmen und dieses rauszuspielen, das wäre halt, oder halt, ja, logischerweise lange die Null halten auf beiden Seiten. Da wird's richtig, dann, glaube ich, wird's ein Schlagabtausch.
Das ist der Punkt, den, glaube ich, viele vergessen. Arsenal stellt die beste Defensive Europas. Also ja. Wir haben so, so wahnsinnig viel über den Torwart diskutiert in der Saison, dass man fast schon vergisst, hätte der sich nicht die zwei, drei Unsicherheiten geleistet, und dann Ramsdale wären die auch noch weiter vor. Ja, und Ramsdale, ganz, ich habe den Torwart gesagt.
Die Torhüter, ja.
Die Torwette. Torwerte.
Da sind sie sehr, sehr, da nehmen sie sich nicht viel.
Aber das finde ich schon erstaunlich. Und klar, also das müssen wir auch noch mal kurz besprechen, wenn wir dann zu Schlüsselspielern in der ganzen Partie kommen. Wir können nicht unbedingt sagen, wer wie spielt. Ich hätte eine favorisierte Option bei Arsenal, die ich auch gleich sag. Aber Standardsituationen ist das Thema bei Arsenal in der Saison. Gabriel fehlt mutmaßlich. Tippe ich jetzt mal. Was man so liest, ist der nicht mit dabei, wohl nicht mit dabei. Das wäre dann schon eine Schwächung, weil das eine offensive Waffe ist. Die sind ein paar Zentimeter im Schnitt größer als City und sind da noch, also City ist ja auch nicht verkehrt bei Standard, nicht falsch verstehen, aber sind zumindest ein bisschen besser aufgestellt.
Ja, vor allem, weil, ich habe das immer wieder beobachtet, die Eckbälle kommen immer auf Gabriel. Der, also entweder er ist hinten am Fünfereck, am hinteren Fünfereck und läuft dann rein, oder er läuft dann einfach so einen Bogen und ist hinten am Elferpunkt irgendwo zu finden. Aber sehr, sehr, also wahrscheinlich 7 von 10 Ecken gehen auf ihn. Und das ist halt einfach eine große Waffe, weil der fast jedes Kopfballduell gewinnt und Arsenal in den letzten Spielen eigentlich fast in jedem Spiel ein Standardtor erzielt. Und das kann gegen City immer etwas geben, dass die einmal nicht aufpassen, wie auch immer. Wenn du da so gut bist momentan, ist das auf jeden Fall super wichtig. Gabriel allgemein ist auch hinten momentan sehr, sehr sauber, muss man wirklich sagen. Ja. Saliba ist eher mal für so jedem zweiten Spiel mal mit einem kleinen Wischer drinnen. Sie kriegen es immer ausgebessert, aber es ist schon irgendwie so schon mal zu sehen. Plus natürlich dann, Torwart, du hast es gerade gesagt, den Torhüter, wenn er mitspielt, anzugehen, sei es Raya oder Ramsdale, im Endeffekt wird es Raya werden wahrscheinlich, aber Das ist auch immer ein Faktor, den du bei City natürlich mit deren Pressing-Methoden, ja. das ist eine Waffe. Also auch da, es ist schon interessant auf beiden Seiten.
Ich glaube, dann sage ich gleich, wie ich es mir denken würde. Also wir wissen nicht, ob Saka spielt zum Beispiel. Wir wissen auch nicht, sieht es aber auch nicht gut aus, ob Martinelli spielen kann. Ja, nein, wahrscheinlich eher nein. Gabriel haben wir schon gehabt. Thomas, weiß ich nicht, ob wir den so richtig mit reinnehmen müssen. Ich glaube, dass Arteta, und das ist ja dann auch immer ganz interessant, die Trainer miteinander abzugleichen, die sich ja nur mal ganz gut kennen. Ich glaube, dass Arteta einfach genau das macht, was City macht. Ich glaube, der spielt mit 4 Innenverteidigern, wenn es geht, 2 richtigen Sechsern und dann 4 vorne drin. Und dann ist halt die Frage, Martinelli kann ja wahrscheinlich nicht, schade, weil ich glaube, der hätte entscheidend sein können in dem Spiel gegen Citys rechte Seite dann, aber dann würde ich tippen. Jetzt wieder beim letzten Mal bin ich richtig gelegen. Ich glaube, wenn ich in Artetas Kopf reinschaue, dann stellt der Saka nach links. Wenn er fit ist, Jesus nach rechts und geht mit Havertz durch die Mitte und Ødegaard rückt dann auf die ganze Zeit. Weil, und das ist nämlich mein Punkt, ich glaube, also Ødegaard ist dann am besten, oder sagen wir mal so, er ist okay, nicht am besten, das nicht, wenn er gegen ein Spiel, gegen ein Team spielt, die hochpressen und zeitgleich physisch sind. Da tut er sich eigentlich, da hat er so mit ein paar Szenen. Wohingegen, du hast schon gesagt, gegen West Ham als Beispiel, die einfach nur mit 5-4-1 gegen den Ball stehen, hinten flach und nichts anbieten, sich nicht locken lassen, da ist er schwach. Das ist das Einzige, was er noch nicht kann. Ich weiß auch nicht, ob er es jemals können wird. Deswegen denke ich, dass Ødegaard jemanden neben sich braucht, der auf und ab läuft, damit er sozusagen den De Bruyne geben kann. Ich sag, der spiegelt den 1-2-1.
Kann gut sein. Also ich persönlich glaube, es werden alle fit werden. Da bin ich mir ganz sicher. Die werden alle fit bekommen auf beiden Seiten. Die werden es probieren. Bukayo Saka spielt 100%ig, bin ich mir ganz sicher, auch wenn das ist immer bei dem 50-50 und der wird es hinbekommen. Und dementsprechend, ja, also das ist super interessant, wenn man sich die Mannschaften ansieht. Wir haben es ja gerade vorher schon gemacht. Du hast so viele, Ødegaard gegen De Bruyne ist ein super Duell. Du hast Saka gegen Foden ist ein super Duell. Du hast Diaz zum Beispiel gegen Saliba. Du hast Declan Rice gegen Rodri. Dann Havertz, der ja eigentlich so verkappter Stürmer ist, gegen Haaland. Du hast so viele interessante Duelle. Dann natürlich noch Zinchenko, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen, ist klar. Aber und Gabriel Jesus gegen ihren Ex-Arbeitgeber. Also das ist so interessant, alles drum und dran. Und dann natürlich auch noch die beiden Trainer gegeneinander. Pep Guardiola gegen Mikel Arteta. Arteta, der ja Co-Trainer war bei Pep Guardiola bei Manchester City. Da gibt es ja auch eine ganz interessante Statistik. Ich habe rausgeschrieben zum Beispiel, 12 der letzten 13 Spiele hat Manchester City gewonnen in der Premier League. Das ist unglaublich. Also Guardiola hat da, wenn man sich jetzt auch mal ansieht, die Gesamtbilanz, da sieht man es, also Guardiola mit 9 Siegen, ja, also das ist alles klar pro Pep Guardiola, aber man muss auch klar sagen, viele Spiele waren natürlich auch noch, als der FC Arsenal eine andere Truppe war, also da waren die natürlich noch nicht Top-Tier und das sind sie jetzt schon.
Ja, das stimmt. Wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, wenn man sich, also es gibt's ja nicht, aber sagen wir mal, Guardiola hätte ein Kryptonit, dann wäre das wahrscheinlich Jürgen Klopp, weil der für ihn, glaube ich, unvorhersehbar ist in Sachen Emotionsausbrüchen. Ich glaube, in Arteta vermag er sich ganz gut hineinzuversetzen.
Ja, das stimmt.
Ich meine, in dem Abgleich wird's nochmal klar, wenn man Arteta und Guardiola gegeneinander stellt, gegenüberstellt sozusagen, dass man sieht, in dem Moment, dass wenn man über die beiden spricht, dann kann man auf der einen Seite sagen, und das war immer mein Take in dem Podcast in der Saison, Arsenal war in jedem einzelnen Spiel, und das inkludiert das Hinspiel gegen City, das taktisch besser eingestellte Team. Aber Arteta operiert auf höchstem Niveau, ja, aber der Typ, der dafür verantwortlich ist, dass Leute überhaupt so denken wie Arteta jetzt, ist Pep Guardiola. Yeah. Und das ist das Krasse, wenn man sich überlegt, welchen Typen wir da an der Seitenlinie sehen.
Plus Guardiola in großen Spielen. You'll never know.
Ja.
Das ist danach der Faktor, du weißt es nie. Deswegen, es ist 50-50, was die Position betrifft. Es ist 50-50, wer wird fit. 50-50, was die Trainer betrifft. Du kannst nicht sagen, wer gewinnt dieses Spiel. Das ist das Allerspannendste eben daran, dass es so ist. Und dann gibt es ja noch ein zweites Spiel, nämlich Liverpool gegen Brighton. Und das hatten wir eben, was wir gesagt haben, der FC Arsenal war der große Nutznießer zuletzt, als die beiden sich geärgert haben. Jetzt kann es umgekehrt sein, wenn die beiden jetzt unentschieden spielen, 1-1, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, dann kann Liverpool zum Beispiel da vorbeispringen mit einem Sieg gegen Brighton. Und auch das wiederum ist alles andere unwahrscheinlich, so wie Liverpool momentan drauf ist.
Also was wir wissen, in dem Spiel wenigstens, das wird Tore regnen.
Das
also alles
auch.
Andere,
das glaube ich auch.
Glaub ich, dann kapiere ich gar nichts von dem Sport, wenn das nicht passieren wird. Ich tue mich sehr, sehr schwer, also nicht so sehr, die Variable in der Sache ist nicht so sehr Liverpool. haben wir schon gesagt, da kommen ein paar zurück. Auch da wissen wir nicht ganz genau, wer dann wie letztendlich spielen wird. Ich habe momentan so meine Fragezeichen an Brighton, wie die jetzt auch insbesondere nach der Länderspielpause wieder kommen. Ich würde tippen, dass Liverpool, so haben sie mir den Eindruck gemacht in der Saison, die Aufgaben, die sie zu lösen haben, lösen. Und jetzt ist Brighton eine schwierig zu lösende Aufgabe, aber eine, die sie lösen werden. Das heißt, da, das ist komisch, generell, wenn ich an Liverpool denke, ganz gleich, welches Personal spielt, ich habe keine Sorge.
Ja, vor allem, also Brighton ist so eine Mannschaft, die über dieses sogenannte Third-Man-Play nach vorne spielen. Also du spielst nach vorne, lässt ihn prallen, der Nächste kommt nach, du spielst mit den Dreiecken, versuchst ihn nach vorne zu kombinieren. Wenn es schnell geht, dann ist es immer überfallartig. Damit hat Liverpool riesengroße Probleme. Das ist die einzige Chance, die Brighton hat, dass dieses Spiel durchkommt. Aber, und jetzt ist das große Problem, dass nämlich bei Brighton das zuletzt überhaupt nicht funktioniert hat. Ich habe sie gehabt, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ich glaube, ich war sogar gegen City. Die haben jeden Ball im Aufbau schon verloren und haben dann, das war sogar das Hinspiel, und haben dann jedes Mal haben die Bälle verloren und haben die um die Ohren bekommen, so schnell. Und dann haben die gar keine Statik hinten. Und das ist das große Problem. Ich glaube, Liverpool wird dieses Rausspielen von Brighton so schnell unterbinden, werden so draufrauschen, dass Brighton Probleme bekommt, Ballverluste, und dann könnte es eine deutliche Geschichte pro Liverpool werden.
Können aber sich natürlich auch genau wenn's in dem Prozess zwei genau. fangen, ne,
weil sie einfach drüber genau, spielen. Wenn es ne? durchkommt, was Brighton spielt, dann ja. Aber ich glaube, dass Liverpool momentan so gefestigt ist, auch mit Darwin Núñez, der herausragend in Form ist und so weiter und so fort, dass die einfach momentan so gut sind, dass sie es hinbekommen. Und Brighton ist momentan eben nicht stabil genug. Das ist nicht ihre beste Phase, ganz im Gegenteil. Ja. Die wirken echt irgendwie ausgelutscht, dass du da schon durch kannst. Und wenn du, wie gesagt, die frühen Ballverluste, das sind sehr, sehr viele junge Spieler, die einfach noch nicht so sachlich sind, dann glaube ich, kann es schon sein, dass es deutlich pro Liverpool ausgeht. Außer natürlich, ja, Liverpool, die sind auch immer mal wieder gut für einen. Wie gesagt, wir haben es immer mal wieder gehabt, so diese Schnittstellen zwischen Außenverteidiger und dem Innenverteidiger. Das ist genau das, wo Brighton reinspielen möchte. Wenn die da reinkommen und Liverpool sich schnell einfängt, kann es auch anders sein. Ich glaube es aber nicht. Also ich glaube, dass Liverpool in der aktuellen Phase klarer Favorit ist.
Das einzige Szenario, das ich mir irgendwie ausmalen könnte, ist, wenn Liverpool wirklich voll das Auf und Ab mitmacht, 0,0 Spielkontrolle drin hätte. Solche Spiele gab es ja.
Und dann wird es ein 3-3.
Vielleicht nicht so optimal.
Genau. Da gibt es ein 3-3 oder sowas, oder 2-2. Ich erinnere mich noch an ein Spiel gegen Brentford oder sowas. Da, wenn die das mitspielen, ja. Aber ich glaube, dass Liverpool in der aktuellen Phase dafür zu stabil ist.
Da würde ich dir auch nicht widersprechen. In jedem Fall ist wunderschön, dass wir das alles geballt an einem Tag haben, an einem Premier League Sonntag. Die englischen Kollegen sagen ja immer so schön, der Super Sunday. Und das ist er, glaube ich, auch.
Ja, also on any given Sunday, also ab 14:30 geht's dann am Sonntag ja schon los, das unglaubliche Duell. René Adler ist dann auch der Experte, also mit Vorberichterstattung, mit allem drum und dran. Liverpool gegen Brighton, also das ist das super Duell dann ab 14:30. Dann danach eben auch noch weitere Specials rundrum und so weiter und so fort. Und natürlich, logischerweise, Manchester City gegen den FC Arsenal, das Match of the Week, auch da eben René Adler mit dabei im Studio, das Ganze. Also es gibt dann auch noch Statistiken, es gibt ein Datazone-Feed auf Sky Sport 2. Also es gibt so viel, was wir uns da haben einfallen lassen, weil es eben so selten der Fall ist, dass die drei Großen quasi an einem Tag dann spielen und das auch noch hintereinander. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Und natürlich auch, Jürgen Klopp exklusiv bei Sky, das gibt's auch noch. Also es ist so viel geboten, das ist wirklich ein super Sunday. Das steht da nicht nur, sondern es ist wirklich so.
Es gibt kein Spiel, also ich verstehe die Historie von City gegen Liverpool. Und das waren mitunter nicht zuletzt das letzte atemberaubende Spiele. Ja, verstehe ich. Aber mir gefällt Arsenal gegen City sehr, muss ich sagen, weil das ist beides, was beide Trainer sich jeweils ausdenken, und das jeweils ist ganz wichtig. Wahnsinnig interessante taktische Abgleiche voneinander. Wie reagiert der eine auf den anderen? Wie denkt der eine den anderen aus? Und oftmals checken uns ja dann erst so im zweiten, dritten Blick, wenn man da nochmal drauf schaut. Das ist der Grund, warum ich mich auf dieses Spiel ganz besonders freue, dass es das könnte das Spiel sein, über das wir sprechen, wenn Arsenal gewinnt, dass das der Beginn, und ich wähle das bewusst groß, einer neuen Ära sein könnte.
Vor allem, was habe ich letztens gesagt? Es ist Emotion gegen Taktik oder dieses Maschinelle gegen diese Emotion. Jetzt haben wir Taktik gegen Taktik. Das ist das Duell der Duelle, weil für jeden Fußballfan, Fußballverrückten, für jeden Analysten, wie auch immer, der einigermaßen Bock auf dieses Spiel hat, der wird so auf seine Kosten kommen. Also on any given Sunday, es wird der Super Sunday. Wir freuen uns so sehr drauf. Das war's von Click and Rush. Ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche. Viel Spaß bei diesem Spiel. Und dann, danach, kümmern wir uns um dieses Spiel natürlich in der Nachbetrachtung. Logisch. Und wie heißt es so schön immer? Was für ein Wort befinden wir am Schluss?
Das weiß ich nicht. Du bist für den Schluss zuständig, ich für den Anfang.
Cheers. Mann, ist das gut.